Die Branche ist natürlich in Gänze eine Branche, wo es um sehr viel Geld gibt. Ja, und wenn es so ist, dann zieht das natürlich auch gewisse Charaktere an, so würde ich es mal formulieren. Und insofern ist es natürlich schon so, dass klar, der Ruf der Immobilienbranche ist ein Stück weit immer so ein bisschen grenzwertig gewesen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass durch die Krise jetzt bedingt der Ruf der Entwickler maßgeblich beschädigt wurde. Ich habe eine ganz klare Meinung, dass dieses klassische Projektgeschäft auch exitgetrieben funktionieren wird oder nach wie vor funktioniert, einfach nur vielleicht mit neuen Leitplanken. Ich bin jetzt nicht der typische Dienstleister, ja, wenn man das so sieht, weil ich es eben immer für mich selber entwickelt und gebaut habe. Davon profitieren aber die Auftraggeber jetzt extremst, weil ich jedes Projekt natürlich in mein eigenes ansehe.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Du musst die Brille anders justieren, sagt Michael Gasker. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der List Development und damit Teil der List-Gruppe. Ich habe ihn eingeladen, um mit ihm über sein relativ neues Geschäftsmodell zu sprechen, als Service-Developer. Begonnen hat er damit vor ein paar Jahren. Nun lautet die Prognose, dass diese Sparte künftig 50% des Gesamtumsatzes ausmachen wird. Es geht um den Nasenfaktor und die Konstanz im Team, um Kooperationen mit Premier Inn und BB Hotels, das Klumpenrisiko im Hospitality-Bereich und den damit verbundenen Haarausfall. Bei der Bestandsrevitalisierung kommt ein Drei-Phasen-Modell zum Einsatz, das am Ende einen Festpreis möglich macht. Mit viel Transparenz und mit sich lichtenden ESG-Nebelschwaden. Es geht also um Transformation. Wir produzieren keine Schrauben und können nicht von heute auf morgen Dinge ändern, sagt Michael. Aber an die Zukunft denken. Wie die aussieht, welche Themen relevant sind, wir haben das alles auf dem Schirm. Und auch hier habe ich wieder einen kleinen Teil Fußball untergebracht. Denn Michael ist Werder Bremen-Fan und erlebte schon so manche, wie er es nennt, charmante Nacht. Und noch einmal der Hinweis auf den Berliner Immobilienkongress und die Real Estate Mitteldeutschland. Der Link zu dem Programm ist in den Shownotes hinterlegt. Ich werde bei beiden Kongressen Podcasts auf der Bühne machen, also einfach vorbeikommen. Und jetzt viel Spaß mit Michael Gasker. Immobilieros Podcast heute in Berlin. Und ich sage herzlich willkommen zum ersten Podcast, deinem ersten Podcast, Michael Gasker von der List-Gruppe.
Vielen Dank, Yvette.
So, bin ich mal sehr gespannt. Mal gucken, wie du das so schaffst.
Ich werde mich ganz stark bemühen.
Gut, er bemühte sich stets und ständig.
Genau. Na, ich hoffe ein bisschen besser.
Gut. Die EBZ Business School hat einen Zukunftsrat Projektentwicklung berufen. Was würdest du, wenn du da drin sitzen würdest, in einen Lehrplan künftiger Projektentwickler hineinschreiben?
Ich würde auf jeden Fall das Thema ESG und Taxonomieanforderung reinschreiben. Wie gehe ich mit den Themen um in der Projektentwicklung? Sprich, wann brauche ich eine Klimarisikoanalyse, wann brauche ich eine Ökobilanz, wie befasse ich mich mit dem Thema zirkuläres Bauen, was wir wirklich als sehr spannende Themen auch erachten und wie wir diese Themen auch in den Projektentwicklungsprozess einbinden, zum einen. Das andere Thema ist auch jetzt nicht ganz neu, ist das Thema BIM-basierte Planung, also Stichwort natürlich Digitalisierung. Ich habe schon 2019 auch solche Aha-Erlebnisse gehabt, dass mir dann irgendwann bewusst wurde, warum BIM für uns wirklich unausweichlich ist oder auch extrem wichtig ist, weil du natürlich dadurch in der Lage bist, die ganze Transparenz und ESG-Themen auf die Straße zu kriegen. Aber ich würde auch ein Oldschool-Thema ganz fett an die Tafel schreiben, und zwar das Handwerkszeug. Ja? Man muss in der Projektentwicklung wirklich ein gewisses Handwerkszeug auch beherrschen, und das würde ich auch wirklich jedem, der das auch neu erlernt, mit auf den Weg geben. Die neuen Themen sind extrem wichtig, das sind neue Fachdisziplinen, die dazukommen, aber das Thema ganz banal Lage ist auch entscheidend. Wie wir in den letzten 10 Jahren auch sehen, ist es auch maßgeblich.
Aha. Gut, also hast jetzt aber schon mal, also BIM, also Digitalisierung, ESG. Ich verdrehe schon ein bisschen die Augen. Hol schon mal das Phrasenschwein raus.
Ja, mach ich gleich.
Ja, genau. ja, aber wichtig ist es ja, wir wollen auch ein bisschen über Projektentwicklung reden. Wir sehen gerade um uns herum Krise. Der Boom der Vorjahre ist definitiv vorbei. Projektentwickler hatten ja jetzt nicht immer so das beste Image, durchaus auch selbst verschuldet. Hat der Ruf jetzt noch mehr gelitten, weil jetzt die Kräne stillstehen, Projekte nicht umgesetzt werden?
Ich würde es mal abgeschichtet beantworten wollen. Ich mach den ganzen Kosmos seit über 20 Jahren mittlerweile. Und ich habe auch nach der Finanzkrise auch eine gewisse Marktbereinigung festgestellt. Ich sagte das ja im Vorgespräch schon, damals gab es ja so einen dicken Wälzer, Hushu. Der hat sich nach der Finanzkrise auf ein Drittel reduziert. Was Ähnliches passiert jetzt auch. Ja, du hast natürlich eine Marktbereinigung, die sich bei uns in der Branche dort vollzieht. Ich glaube persönlich nicht, dass der Ruf der Entwickler jetzt massiv irgendwie Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Branche ist natürlich in Gänze eine Branche, wo es um sehr viel Geld gibt. Ja, und wenn es so ist, dann zieht das natürlich auch gewisse Charaktere an, so würde ich es mal formulieren. Und insofern ist es natürlich schon so, dass klar, der Ruf der Immobilienbranche ist ein Stück weit immer so ein bisschen grenzwertig gewesen. Aber ich glaube wirklich nicht, dass durch die Krise jetzt bedingt der Ruf der Entwickler maßgeblich beschädigt wurde. Du hast eine Marktbereinigung eben von Leuten, wie ich es auch schon mal gesagt habe, die versucht haben, in den letzten 10 Jahren mit ganz, ganz wenig Risiko sehr viel Geld zu verdienen. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass es auch nicht mehr so ist, weil es nicht im Verhältnis steht. Ja, das steht nicht im Verhältnis, dass ich ein Grundstück sichere, einen Bauvorbescheid erwirke und dann meine, genauso zu viel zu verdienen, wie jemand, der den kompletten Entwicklungsprozess auch und Realisierungsprozess auch durchzieht. Und insofern gibt es einfach eine Marktbereinigung. Und ich glaube, das tut der Branche auch ganz gut.
Aber die Marktbereinigung ist noch nicht vorbei, oder? Es geht noch ein bisschen.
Ich hoffe nicht mehr allzu lange, ehrlich gesagt. Ich hoffe auch, dass der Markt sich ein bisschen auch wieder, Entschuldigung, verändert. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile die Talsohle doch erreicht haben oder mittendrin sind. Ja, ich glaube, dass es sicherlich noch dieses Jahr sehr herausfordernd sein wird. Aber ich erwarte definitiv ab Mitte des Jahres wieder mehr Licht am Horizont.
Oh, schön. So, Fabio Carozza von BF Direct hat gesagt, wir leben in einer neuen Welt. Du hast jetzt gesagt, du bist in diesem Kosmos seit über 20 Jahren. Fühlt sich denn diese neue Welt für dich sehr neu an oder ist es eigentlich die alte Welt?
Sie ist auf jeden Fall anders. Ja, man kann's auf jeden Fall als neue Welt bezeichnen. Wir haben einfach seit der Pandemie eigentlich einfach zu viele Veränderungen in einer zu kurzen Zeit durchlaufen. Entschuldigung. Und darauf ist unsere Branche nicht eingestellt. Ja, wir produzieren keine Schrauben. Wir können nicht von heute auf morgen sagen, dass wir jetzt irgendwas sofort verändern. Die Entwicklungsprojekte oder die Entwicklungshorizonte bei den Projekten, die wir machen, oder auch nicht nur wir, auch die Kollegen machen, wenn du wirklich ein einfaches Produkt hast, ein Singleton, bist du vielleicht mit 2 Jahren dabei, aber die Regel ist zwischen 5 und 8 Jahren. Und wenn du dann in eine Phase reinläufst, wo sich so viele Sachen so massiv verändern, dann hast du einfach ein Problem. Und alleine die Zinsentwicklung, ja, wir haben 10 Zinsschritte in 1,5 Jahren gehabt. Sowas gab es noch nicht. Auch wenn ich das über 20 Jahre mache, sowas gab es definitiv nicht. Und darauf musst du dann natürlich auch reagieren. Insofern haben wir diese Veränderung, sehen wir sie wirklich seit 3 Jahren. Seit Anfang 22 in der Tat. Die massiven Veränderungen, die auch nochmal dazu geführt haben, dass man die eigenen Geschäftsmodelle auch nochmal kritisch hinterfragen musste, was wir natürlich in regelmäßigen Abständen machen. Aber da haben wir uns natürlich auch nochmal in Gänze gefragt, ob dieses Projekt, dieses Exit-basierte Projektentwicklungsthema natürlich langfristig auch funktioniert.
Mhm. Wir wollen jetzt mal erstmal kurz über die List-Gruppe ein bisschen noch sprechen.
Sehr gerne.
Ihr seid ja im Logistik, Produktionshallen, Handel, Wohnen, Sozialimmobilien, Büro, Hotelimmobilien, ihr seid ja sehr breit aufgestellt. Während der Pandemie war ja Hotel und Handel eher jetzt nicht so.
Herausfordernd, ja.
Ja, nun sind es die Büros, die ganz schön hinten runterfallen. Ist das der Grund für eure Vielseitigkeit oder ist das so im Laufe der Jahre einfach passiert, sag ich mal in Anführungsstrichen?
Ja, es ist schon natürlich eine gewisse Entwicklungszielsetzung, die dahinter steht. Nein, es ist natürlich so, dass wir in der Gruppe durchaus sehr breit aufgestellt sind. Ja, wir haben natürlich diverse Baugesellschaften, die für mich bauen, eben auch für Dritte. Und dort ist das in der Tat so, dass alle Asset-Klassen bedient werden, auch in dem Engineering-Bereich werden alle Asset-Klassen bedient. In der Projektentwicklung haben wir immer schon versucht, uns sehr zu konzentrieren, also auch zu fokussieren. Und ich bin kein Freund davon, kein Freund davon, sich nur auf eine Asset Klasse zu konzentrieren. Als die Pandemie begann, waren wir sehr hotellastig. Ja, da hatten wir quasi im März 20, glaube ich, an die 15 Hotels parallel in der Entwicklung und Realisierung. Und wie schon gesagt, da sind mir fast meine letzten Haare rausgefallen, ja, weil ich natürlich dann an so einen Moment kam, wo es ein großes Klumpenrisiko gab. Trotzdem haben wir für uns ganz klar entschieden, dass wir das Thema im Handel ist für uns auch ein großes Thema. Wir kommen aus einer Handelsentwicklung. Wir haben sehr viele SB-Warenhäuser, Fachmärkte, Quartiersentwicklung, Stadtteilzentren realisiert. Und auch das Mixed-Use ist ein Thema für uns, was wir wirklich sehr erfolgreich in den letzten Jahren realisieren konnten. Also Handel plus Hotel plus Büro, das war immer auch sehr, sehr gute Entwicklung. Das ist ein Steckenpferd, aber das klassische Hospitality-Geschäft ist mittlerweile ein ganz großes Standbein geworden, also Hotels, Service Apartments. Und ein neues, was wir seit einiger Zeit fokussieren, ist das Thema Last Mile, Last Industrial. So, ne, keine Big-Box-Entwicklung in der Logistik, aber diese Letzte-Mile-Thematik finden wir wirklich sehr spannend, ja, wo wir auch sehen, dass es sehr, sehr interessante, sehr bonitätsstarke Mieter gibt und auch, dass der Investorenmarkt nach wie vor da sehr gut funktioniert. Und da sind so die Kernbereiche. Aber in Gänze ist es natürlich schon so aus Gruppensicht betrachtet, dass wir versuchen, da sehr breit aufzustellen, um auf eben Marktschwankungen reagieren zu können.
Okay, zu Hotels und so sprechen wir ja dann noch ein bisschen. Also ihr seid bundesweit unterwegs, ihr sitzt in Oldenburg, richtig?
Genau, mit der Projektentwicklung sitzen wir in Oldenburg, ja.
Genau, erzähl mal ein bisschen noch, weil ihr habt ja auch Firmen in Köln und München. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? Wie groß ist die Pipeline? Also mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten.
Die Marketing-Schleife, sehr gerne. Also, nein, wir agieren mittlerweile mit knapp 700 Mitarbeitern bundesweit, mit 16 Gesellschaften an 11 Standorten. Wir selber, ich mit meiner Truppe sitze in Oldenburg, einige meiner Mitarbeiter sitzen in Hamburg. Historisch hat das alles in Nordhorn begonnen, in der Tat, mittlerweile in fünfter Generation von dem Gerd List geführt. Was auch spannend ist, als ich die Projektentwicklungssparte mit ihm 2014 in der Tat vor 10 Jahren jetzt neu aufgesetzt hatte, waren wir in einer Gruppe, glaube ich, 70 Leute. Ja, und jetzt, wie gesagt, natürlich schon deutlich mehr, was sicherlich auch ein bisschen Wachstumsschmerzen verursacht an der einen oder anderen Stelle. Aber die Entwicklung gibt uns natürlich ein Stück weit recht. Ne? Wir haben die letzten 10 Jahre wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr die Betriebsleistung steigern können. Sind aktuell bei ungefähr 500 Millionen über die Gruppe ausgerichtet und haben auch wirklich eine sehr, sehr gute Pipeline, sowohl in der Entwicklung wie auch in dem Engineering-Bereich, wie auch in dem GU-Geschäft. Was für mich natürlich auch spannend ist, die Expansion der Standorte wird maßgeblich von den Baugesellschaften geprägt. Hintergrund ist natürlich, dass sie regional sich eben sehr gut aufstellen wollen und wir profitieren dann natürlich als Projektentwickler sehr von, weil ich meine Leute natürlich auch beim Projekt in Leipzig oder auch in Berlin vor Ort platzieren kann und die Hubs nutzen kann. Das ist für uns ein ganz großer Mehrwert. Und wir agieren auch sehr stark innerhalb der Gruppe. Ja, also wenn wir Projekte realisieren, dann habe ich meistens 3, 4, 5 eigene Listgesellschaften, die ich beauftrage mit diversen Dienstleistungen, ob es Nachhaltigkeitsthemen sind, wie die Kollegen jetzt in Köln mit List Eco abbilden oder eben List Bau, die bundesweit verteilt sind, oder List Ingenieure mit der Planung. Also da kann ich im Prinzip wirklich auf jede Hubs, auf den einzelnen Hub zurückgreifen und das ist natürlich ein absoluter Mehrwert wird für uns, aber auch für die Mitarbeiter, ja, weil sie müssen nicht von Oldenburg nach München oder von permanent nach Leipzig fahren. So sind wir natürlich auch gestartet, ja, dass wir Projekte in Aachen zum Beispiel realisiert haben und ein Mitarbeiter musste dann nach Rostock fahren. Ja, das ist natürlich echt irgendwann grenzwertig und das macht nur so ein bisschen bedingt Spaß, wenn du deine Lebensqualität auf der Autobahn ohne gutes Funknetz auch da durchaus abbildest und nicht alles nur telefonieren kannst.
Ja, und die Deutsche Bahn fällt ja auch aus.
Ich bin heute mit der Deutschen Bahn hier in Berlin in der Tat. Ich bin sehr froh, weil sie heute wirklich sehr, sehr pünktlich waren. Ich versuche es auch echt zu nutzen, aber du kommst, je kleiner, wir sind natürlich jetzt auch nicht der typische A-Stadtentwickler. Ja? Wir machen viel mehr in BCD-Städten und dann mit der Deutschen Bahn dahin zu reisen, ist herausfordernd. Ich war letztens kurz zur Anekdote in Trier. Spannende Stadt für uns, auch insbesondere aus dem Hotelsegment. Von Oldenburg nach Trier 10 Stunden. Also insofern ist das schon sehr herausfordernd, aber klar, ich versuche natürlich auch mit der Bahn viel zu machen. Berlin geht wunderbar, Frankfurt geht wunderbar, also wirklich Großstädte und die Sprinterstrecken, die funktionieren echt gut. Und ich mache das gerne, weil du natürlich dort auch gut arbeiten kannst. Genau. Du kannst viel abarbeiten, E-Mails, ab und zu kannst auch mal telefonieren, wenn das Netz stabil ist. Ja. Und aber du kannst da wirklich, also ich mag das gerne, aber wenn sie fährt.
Ja. In Trier habe ich auch erst kürzlich einen Podcast gemacht mit Jan Eitel von Im Prinzip.
Ah, sehr schön.
Und da musste ich nämlich auch mit der Bahn fahren und kam irgendwie mit 2,5 Stunden Verspätung an. Zum Glück hatte ich aber den Podcast erst am nächsten Tag am Morgen und wollte mir eigentlich noch mal kurz die Stadt angucken, aber das hatte sich dann erledigt.
Okay. Und was schön ist die Strecke, wenn du mit dem Bummelzug von Koblenz nach Trier fährst. Ja. Das ist die beste Strecke durch die Weinberge. Mega. Ja. Hat da Spaß gemacht.
Das stimmt. Ne? So, jetzt haben wir ein bisschen über das Unternehmen gesprochen. Du hast ja aber vor der Listgruppe auch schon was anderes gemacht. Du hast das ja mit einigen Jahren Berufserfahrung gemacht. Du bist studierter Immobilienökonom, Wirtschaftsingenieur, richtig?
Richtig, richtig.
Richtig. Du hast mir vorhin schon verraten, du hast 3 Söhne. Du hast eine starke Affinität zu Fußball, reden wir gleich drüber. Ja. Aber sag mir doch mal, Immobilien bauen war schon immer dein Wunsch oder?
Also in der Tat. Es war, ich habe 99 angefangen, Immobilienwirtschaft und Management in Holzminden zu studieren. Das ist auch jetzt nicht auf der Weltkarte irgendwie der Mittelpunkt. Aber damals war es in der Tat einer der wenigen Studiengänge, die das Thema Projektentwicklung überhaupt angeboten haben. Und mich hat das immer schon gereizt. Ja, ich bin da Feuer und Flamme und brenne in der Tat dafür, zu sehen, dass aus Ideen wirklich Immobilien entstehen können, Projekte realisiert werden können, erfüllt mich wirklich mit unfassbar großem Stolz. Ich finde das auch mega, wenn ich mit meiner Familie irgendwo durch die Gegend fahre und sagen kann, guck mal, das haben wir gemacht. Ja, das ist schon geil. Das ist einfach, für mich ist das wirklich schon wirklich unfassbar gut und ich wollte nie was anderes machen. Echt, ich wollte immer Projektentwicklung machen und weil es mir immer Spaß gemacht hat, ich finde es natürlich auch sehr, sehr herausfordernd. Ja, das ist natürlich so, wie es in einem Lehrbuch ja noch drin steht, die Königsdisziplin. Du musst sehr viele Bälle in der Luft halten können. Ja, du musst eben sehr viel vordenken und querdenken und du bist aber eigentlich permanent am Nachdenken. Ja, also wenn ich mit meiner Familie irgendwie unterwegs bin, dann lacht meine Frau manchmal auf dem Beifahrersitz, weil ich dann immer anfange, selber mit mir selber zu gestikulieren, während ich Auto fahre, weil ich dann irgendwas im Kopf bei mir
sehe. Du erklärst irgendwas dir selbst.
Ich erkläre mir selber irgendwas und das ist schon, also es ist sehr vereinnahmend und man muss echt aufpassen, dass man in der Tat alles drumherum nicht irgendwie ein bisschen auch vergisst. Also Familie ist mir natürlich am wichtigsten, aber dass man selber auch nicht ein bisschen nur jetzt rennt und rennt und rennt und irgendwann irgendwie tot umkippt. Da habe ich auch kein Interesse dran. Insofern, aber beruflich betrachtet ist es in der Tat das, was ich immer schon machen wollte, was mir tierisch viel Spaß macht. Ich finde das natürlich auch extremst gut, was ich für ein Team habe. Ja, ich habe Mitarbeiter, die teilweise seit Beginn an der Neupositionierung der Projektgesellschaft da mit Gerlist dabei sind. Und das finde ich auch mega. Ne? Dass das natürlich, wir haben eine ganz geringe Fluktuation. Und am Ende alleine kriegst du es auch nicht hin. Das ist wie beim Fußball. Ja, du kannst noch so talentiert sein, noch so gut sein. Am Ende ist das ein Mannschaftssport. Und das ist einfach so, dass du so viele Fachdisziplinen nur machen kannst, wenn du ein gutes Team hast. Und noch einen kurzen Nachsatz. Und natürlich ist das Biotop mit der Listgruppe, mit den einzelnen Gesellschaften für mich auch Gold wert. Ja, weil ich im Prinzip auf alle Fachdisziplinen zugreifen kann. Ich muss nicht unbedingt auf dem Markt rumtouren, um mir die Sachen zusammen zu suchen, wobei ich gesellschaftsrechtlich nicht dazu verpflichtet bin, mit meinem Haus zu bauen. Mache es aber natürlich, weil es Sinn macht.
Ja. Okay.
Genau.
So, Fußball. Deine Mannschaft ist Werder Bremen.
Richtig. Gut. Gestern Leverkusen zum Meister gemacht.
Haben sie aber ganz schön auf die Mütze bekommen.
Ja, war nicht so ganz gut, aber ich habe mich trotzdem...
Und doch sind sie aber auch nicht durch, ne?
Nein. Also es ist natürlich...
Aber du gehst auch so richtig Stadion?
Ich bin oft im Stadion und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr nah an dem Verein da dran. Und ich bin eigentlich auch Feuer und Flamme dafür, in der Tat. Macht mir auch noch was Spaß. Es gab schon bessere Zeiten. Ja, wir hatten schon früher Europapokal-Nächte da gehabt. Die waren durchaus sehr charmant, sehr leidenschaftlich und auch sehr, sehr erfolgreich.
Na, und auch sehr stabil, so mit Thomas Schaaf damals.
Das war ja, also es war wirklich eine stabile Zeit, wie du schon sagst. Und nein, also ich würde mich freuen. Wir brauchen nur 1-2 Pünktchen, aber ich glaube, dass wir das hinkriegen werden. Aber es ist natürlich so, dass ich mir wünschen würde, ein bisschen mehr Stabilität wieder reinzukriegen. Ne? Also wir waren ja kurz davor, Europaplatz zu gucken. Ja, auf dem 7. Platz waren wir ja schon. Und Mittelfeld ist völlig okay. Ja, wir sind im Norden, sind wir immer sehr, sehr dankbar, wenn der Verein in der Bundesliga ist und weil drumherum ja nicht mehr so viel in der ersten Liga sich abspielt. spielt einfach.
Ich glaube, der HSV, wenn man das wieder am Wochenende gesehen hat, die möchten irgendwie auch nicht.
Die fühlen sich, glaube ich, da ganz wohl. Wobei es natürlich, also ich finde das für die Stadt natürlich auch echt also wichtig. Ne? Also als Werder Bremen zum Beispiel ein Jahr in der zweiten Liga ja verbringen durfte, habe ich mich mit den Stadtvätern mal unterhalten. Also denen gehen ja Millionenbeträge flöten. Ne? Also durch Tourismus, durch Gastronomie. Und insofern ist das für die Städte auch, oder ist das einfach für die Stadt auch extrem wichtig. Wobei zweite Liga letztens auch irgendwie Besucherrekord hatte, ne? Mehr Zuschauer in den Stadien als in der ersten Liga. Also von daher verändert sich dort auch ein bisschen was, aber...
Da gibt ja auch, also es ist ja auch wirklich eine sehr, sehr hochwertige zweite Liga, absolut, muss man jetzt mal schon sagen.
Also. Ja, auch dritte Liga und alles drum und dran, wer da mittlerweile so spielt. Aber nein, nochmal zu Werder, es ist natürlich auch eine absolute Leidenschaft. Am Ende habe ich manchmal so das Problem, dass der Tag 24 Stunden hat und ich gerne denn die Zeit nochmal ein bisschen erweitern würde, ja, eines Tages. Wenn es Zeit irgendwie erlaubt, gehe ich da gerne hin, ja.
Das okay, ist so. Also willkommen im Club, der Tag muss länger werden.
Genau.
Geht mir auch so, ja.
Siehst du.
So, jetzt Fußball zu Ende. Wir sprechen noch ein bisschen über die List-Gruppe und vor allen Dingen deine Aufgaben. Ihr habt jetzt Ende 2022 Service-Developer wollt ihr sein. Also heißt, ihr baut für andere.
Genau, also ich baue nach wie vor natürlich auch gerne für mich selber. Das ist einfach so. Wir haben bloß 2020 durchaus gemerkt, dass der Markt sich verändert. Ja, und dass wir auch ein Stück weit, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das eigene Geschäft ein bisschen hinterfragt haben. Funktioniert das langfristig? Ich habe eine ganz klare Meinung, dass dieses klassische Branding-Geschäft auch exitgetrieben funktionieren wird oder nach wie vor funktioniert. Einfach nur vielleicht mit neuen Leitplanken. Wir aber auch gemerkt haben, dass das, was wir machen, für andere auch interessant ist. Ja, und das war so eine Paarung aus eigener Idee, gepaart mit Marktteilnehmern, die mich angesprochen haben in der Tat, Bestandshalter, Betreiber, und gesagt haben, Micha, Mensch, du machst das eben seit 20 Jahren für dich selber, hast du auch möglicherweise Lust und Kapazitäten, das für uns zu machen? Weil was passiert? Die Bestandshalter werden für ganz neue Aufgaben gesetzt, das Thema Stranded Assets etc. pp. Und die haben gar nicht die Kapazitäten, sich damit zu beschäftigen. Und wir können wiederum, durch auch die Gruppe bedingt, ne, wir können die Entwicklung, Planung und Bau alles aus einer Hand liefern. Und das ist für Leute oder für Marktteilnehmer einfach interessant, das haben wir gemerkt. Und auch so stark gemerkt, dass wir mittlerweile auch denken, dass wir durchaus nahezu an 50% unseres Gesamtumsatzes auch dadurch generieren können. Und das ist ein anderes Geschäft. Ja, ich musste mich in der Tat persönlich auch etwas transformieren. Wir haben uns ja erst ein bisschen kennengelernt. Ich bin jetzt nicht der typische Dienstleister, ja, wenn man das so sieht, weil ich es eben immer für mich selber entwickelt und gebaut habe. Davon profitieren aber die Auftraggeber jetzt extremst, weil ich jedes Projekt natürlich wie mein eigenes ansehe. Ich musste bloß lernen, dass ich natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht mehr der Entscheidungsträger bin, sondern dass es ein anderer ist.
Und war das schmerzhaft?
Es war schmerzhaft. Es war ein schmerzhafter Lernprozess für mich, aber ich habe ihn jetzt durch. Und nein, ich meine das ein bisschen wirklich scherzhaft. Du musst schon die Brille ein bisschen anders justieren. Das ist einfach so. Das habe ich aber auch gemacht. Das war jetzt nicht am Anfang in der Tat so ein paar Situationen, wo mich dann der Auftraggeber freundlich darauf hingewiesen hat, dass er doch das entscheiden möchte, aber das war für mich dann okay. Das war für mich okay. Und nein, also, aber die profitieren natürlich davon, ja, weil wir die Projekte wirklich so angehen, als wäre es auch unser Geld wäre. Ja, das ist schon ein anderer Aspekt, weil ich komme ja aus der eigenen Entwicklung. Ich habe ja nicht jetzt 20 Jahre Service gemacht und fange jetzt an, für mich selber irgendwas zu machen, sondern es ist genau andersrum.
Ja. Ne? Lass uns mal über ein Projekt reden in Bremen. Entwickelt ihr für Premier Inn ein Hotel? Das ist ein Neubau, richtig?
Genau. In Bremen im Prinzip, in Bremerhaven ist das, gehört aber logischerweise zur Hansestadt. Bremen ist das so, dass es eins der ersten Service Developments ist, wo Premier Inn das Grundstück erworben hatte und uns mit der gesamten Entwicklung und Planung und Realisierung beauftragt hat. Wir machen das mittlerweile mit einem TÜ-Vertrag, also Teilübernehmervertrag, wo wir dann die ganzen Leistungen dahinter bündeln und ich, wie gesagt, die einzelnen Gesellschaften in Intercompany technisch dort dahinter bündle und so in der Lage bin, natürlich auch attraktiv eben für den Auftraggeber agieren zu können.
Ja. Okay, und kannst du mal ein paar Rahmendaten noch sagen? Also wie ist gerade der aktuelle Stand bei diesem Projekt und wird das großes Hotel, also Premier Inn ist ja immer schon...
Es ist groß, aber wir sind in Bremerhaven, wie gesagt, direkt zwischen Innenstadt und Kreuzfahrtterminal. Das Grundstück, da sind gerade die Abbruchmaßnahmen durch, die Leitungen wurden umverlegt, Bodenaustausch ist durch und wir sind gerade im Baugenehmigungsprozess. sodass ich erwarte, dass wir dann irgendwo Mitte des Jahres die Baugenehmigung bekommen werden und dann auch loslegen. Ah. Ja, also 116 Zimmer Hotel, gute Architektur, alles mit der Stadt abgestimmt und wir haben am Ende der Tage auch die eigene Planungsabteilung dabei, die Bauabteilung dabei und werden das schnellstmöglich realisieren.
PremierInnen, das ist ja so ein bisschen, habe ich auch schon 2 Podcasts gemacht.
Mit wem denn? Hm? Mit wem bei Premieren?
Mit Chris Sauer und mit Inge, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, oft Len oder so.
Okay, siehst du, von Chris komme ich gerade, von der Veranstaltung. Insofern,
so,
da schließt sich der Kreis.
Liebe Grüße.
Mach ich.
Ist das jetzt so, also das ist euer erstes Projekt mit PremierInnen?
Wir haben vorher auch schon die klassischen Mietmodelle mit PremierInnen gehabt. Im Service Development ist es das erste, ja.
Okay, und ist das der Beginn einer wunderbaren Partnerschaft?
Ja.
Ja,
natürlich.
Sagt er und lacht.
Natürlich. Nein, selbstverständliches. Also es ist natürlich die Zielsetzung. Wir haben wirklich beide Unternehmen sehr viel Zeit und auch Wert drauf gelegt, dass die Verträge, die wir ausverhandelt haben für das erste Projekt, natürlich duplizierbar sind. Ja, und wir arbeiten jetzt auch an einer Vielzahl anderer Projekte, weiterer Projekte. Und ich würde mal behaupten, dass wir sehr zeitnah auch neue veröffentlichen werden, weil einfach auch da die Chemie passt, die Menschen können miteinander
ist
arbeiten.
Ist das wichtig?
Ja, extremst. Also es ist wirklich extrem wichtig, dass du eine Konstante da drin hast. Also nicht nur, dass der Nasenfaktor passt, finde ich auch extrem wichtig, aber dass du eine Konstante hast in den Teams. Ja, wir haben zum Beispiel, was die Hotels angeht, immer das gleiche Bauunternehmen, was für mich die Hotels baut. Ja, deswegen sind die Teams und auch meine Teams im Projektmanagement immer die gleichen, die Hotels bauen. Und auf der anderen Seite, genauso wie bei Premieren oder auch B&B oder auch anderen, sind die Teams immer die gleichen. Ja, und insofern wächst natürlich auch dann eine gewisse Vertrauensbasis und man weiß, man kann sich darauf verlassen, wenn man natürlich liefert.
Ja, und man fängt nicht immer wieder von vorne an.
Genau, wir arbeiten zum Beispiel auch bei Premieren auch sehr viel mit, was die Optimierung der Baubeschreibung zum Beispiel angeht. Wir kommen natürlich mit einer großen Bauexpertise auch da rein und unterstützen natürlich auch so einen Betreiber, dass wir sagen, Mensch, wir würden das vielleicht so machen und dann diskutiert man darüber. TGA ist ein riesiges Beispiel. Ja? TGA ist ein riesiges Feld, wo wir natürlich auch versuchen, das alles, was wir auf dem Markt wiederum sehen, weil wir haben den ganz großen Vorteil, dass die Baugesellschaften für mich bauen, eben auch für Dritte. Und wir können ja die ganzen Kompetenzen, Erfahrungen, die wir natürlich dort auch sammeln auf dem ganzen Markt, bündeln und auch in solche TÜ-Modelle oder in solche Engagements natürlich auch reinbringen, was einen absoluten Mehrwert auch für den natürlichen Auftraggeber mitbringt.
Mhm. Eine weitere Kooperation habt ihr ja mit B&B Hotels, oder? Das ist ja auch... Also
ja. Genau, mit B&B.
Oft als Mieter auch?
Genau, als Mieter. Ne? Also mit B&B in der Tat ist das einfach so, dass wir da seit 2015, glaube ich, habe ich B&B kennengelernt, auch mit dem Geschäftsführer Max Luscher. Und seitdem haben wir wirklich eine Vielzahl von Hotels mittlerweile realisiert, im klassischen Modell in der Tat. Aber da ist das genauso. Ja? Die Teams sind immer die gleichen, die Baueinheit ist immer die gleiche, das Projektmanagement von mir ist das gleiche. Und das sind kurze Dienstwege. Ne? Das sind einfach kurze Dienstwege, wenn du mal was hast, wenn du Sachen besprechen möchtest, dann geht das, ja, dann funktioniert das, weil sich beide aufeinander verlassen können. Und das machen wir seit 2015, wie gesagt, und haben jetzt... ich weiß gar nicht wie viel, aber wirklich 30, 40 Hotels mittlerweile auch da realisiert. Also von daher wirklich immens. Und klar, das ist natürlich, du lernst bei jedem Hotel auch dazu, ja, bei jeder Immobilie. Und insofern ist das eine sehr, sehr gute und sehr stabile Partnerschaft.
Mhm. Ja. Und der Service-Development-Gedanke, der gilt auch für Bestand?
Der gilt auch für den Bestand, selbstverständlich. Also das ist in der Tat so, dass 2022 mich viele Bestandshalter angesprochen haben. Die
wahrscheinlich jetzt noch mehr, oder?
Jetzt noch mehr, genau. Jetzt kommen die Nachfrage in der Tat, steigt jetzt. Das gilt absolut auch für den Bestand. Und da sind wir jetzt vielleicht nicht wie am Fließband am Revitalisieren. Aber wir gucken uns sehr viele Sachen an, sowohl für Service Development wie auch für den eigenen Erwerb. Aber da muss man auch ganz klar sagen, dass sich einfach auch zum Beispiel nicht jedes Büro einfach für eine Revitalisierung eignet. Ja, das ist einfach auch die Wahrheit. Wir haben jetzt im süddeutschen Bereich einige Projekte oder Projektansätze durch, wo wir vermeintlich am Anfang gedacht haben, okay, es macht Sinn. Aber wenn du dann wirklich alles auch in Richtung Taxonomie, ESG und auch Mieteranforderung reinspülst, hast du manchmal auch ein sehr klares Ergebnis am Ende, dass es nicht funktioniert. So, und das ist auch nochmal die Wahrheit. Also insofern, nicht jedes Büro kannst du zu Wohnen umswitchen oder auch zu Büro oder zu was anderem. Es lohnt sich aber definitiv, das mal zu hinterfragen. Ja, also wir haben in der Vergangenheit viele zum Beispiel Karstadt-Kaufhof-Immobilien erworben gehabt, die wir dann selbst entwickelt haben. Und da haben wir uns immer auch mal die Frage gestellt, ne? Machst du einen Bestand oder nicht? Und wenn ich dir Bilder zeigen würde von einigen Sachen, die sehen neu gar nicht so viel anders aus, wie sie früher aussahen, aber natürlich innen drin ist das komplett anders. Ne? Und in der Tat war die Entscheidungsfindung eigentlich eher immer Abbruch-Neubau. Weil einfach die Mieteranforderungen zum Beispiel nicht umzusetzen waren. Und insbesondere als das Thema jetzt Taxonomie und die ESG-Kriterien reinkommen, kannst du das? Aber da musst du auch die versuchen, die wirtschaftlichen Enden zusammenzuführen. Ja, dass du dann durch einen Kaufpreis bedienst oder letztendlich der Eigentümer bereit ist, das Investment auch zu tragen.
Na gut, aber ist es dann aus deiner Sicht eine Mehr, die erzählt wird, dass es gibt so viele Office-Flächen, da machen wir einfach mal schnell Wohnen draus und damit ist die Wohnungskrise beseitigt. Also diese, ich habe es jetzt mal wirklich in kurz, da gibt es ja ganze Studien dazu.
Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja.
Das hältst du also für...
Also ich achte es auf jeden Fall als ambitioniert, sicherlich nicht unmöglich, aber ich finde es ambitioniert, weil ich komme jetzt mal mit meinem Lieblingsthema, mit einem meiner Lieblingsthemen, das deutsche Bauplanungsrecht oder Bauordnungsrecht auch um die Ecke. Alleine, wenn ich ein Bürogebäude jetzt ankaufen möchte und da Wohnraum reinmache, bin ich je nach Stadt nicht x Monate, sondern x Jahre weiter, was das Thema Veränderung des B-Plans angeht. Ja, das ist die erste Thematik. Also ich kann es originär schon nicht ad hoc machen. Das zweite ist in der Tat Anforderung, Brandschutz. Ich habe erzählt, das Feuer in Bayern brennt anders wie bei uns in Oldenburg. Hast du das nächste Thema? Also du hast speziell in der Bundesrepublik einfach gewisse Leitplanken, die es nicht erleichtern. Ja, rein bautechnisch ist das sicherlich möglich. Das ist überhaupt kein Problem. Also das ist kein Problem. Du hast sicherlich die Möglichkeit, auch nicht aus allen, aber aus denen, die passen, Wohn zu machen oder auch Hotel zu machen. Aber es ist nicht so ad hoc gemacht. Ja, das ist wirklich, wir machen ja die Erfahrung auch selber, dass es oftmals nicht funktioniert.
Und dann kommt ja noch dazu, dass man jetzt EU-Taxonomie, ESG-Kriterien, das muss man ja alles mitspielen, mitdenken. Genau. Ja. Und das macht es ja dann wahrscheinlich nicht einfacher.
Nee, es macht es einfach nicht günstiger. Ja, ich sage gar nicht, dass es teurer macht, aber das macht es nicht günstiger. Und du musst schon gucken, dass du am Ende das Thema Ökologie und Ökonomie auch zusammen
betrachtest. Aber ist denn eigentlich überhaupt klar, was für diese ESG-Kriterien, ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, also alle reden drüber, aber keiner weiß so richtig, was er tun soll. Habt ihr das jetzt in...
Ach, wir wissen schon, was wir da tun, weil wir seit 2019 taxonomiekonform entwickeln und realisieren. Also wir haben schon im Prinzip einen ganz klaren Fahrplan für uns, der Maßnahmen, die wir sowohl in der Neuentwicklung wie auch bei der Bestandsrevitalisierung anfassen müssen, um die Sachen taxonomiekonform zu machen. Weil das ist natürlich für uns die erste, also nicht nur die erste Höhe, sondern die erste Maßgabe, die ich auch ausrufe, wenn wir Sachen entwickeln oder revitalisieren, dass es taxonomiekonform muss. Egal, ob das ein Bestandshalter ist, der nun mal auch seine Auflagen hat, oder wir das in Eigenregie machen, weil wir eben viel mit institutionellen Anlegern zusammenarbeiten und die wiederum fordern das von uns. Wir haben da einen ganz klaren Fahrplan. Beispiel zum Beispiel, wie gesagt, Revitalisierungsansatz Süddeutschland, den wir aktuell verfolgt haben, haben wir komplett eben das Thema Bestandsbüro gehabt, welches wir dann auseinandergenommen haben in Richtung, was muss wirklich dann erstmal gemacht werden, damit du die Basics hinkriegst, taxonomiekonform sind. Jetzt als Beispiel, das ist jetzt nicht abschließend, aber dann haben wir uns die Fassade angeguckt. Ja, sind die Dämmwerte zum Beispiel ausreichend? Sind die Fenster ausreichend? Ist das Dach akzeptabel dafür? Dann haben wir das Thema komplett fossile Brennstoffe abgehakt und in Luft-Wärmepumpen umgewandelt. Also mittlerweile machen wir auch wirklich seit 2019 eigentlich schon fast keine fossilen Brennstoffe in die Hotels rein, sondern versuchen das alles über Luft-Wärmepumpen zu machen. Und das sind zum Beispiel einige Maßnahmen, die du machen musst, um am Ende die Taxonomie zu bekommen. Also wir haben da schon letztendlich wirklich bedingt auch durch, sage ich auch ganz offen, da bin ich sehr dankbar, dass wir in Köln 30 Spezialisten mittlerweile sitzen haben, die mich da auch betreuen, hätte ich schon fast beinahe gesagt. Das, was aus Brüssel kommt in Richtung der Taxonomie, das war für mich am Anfang echt ein Wälzer. Das war für mich echt ein Brett. Und da war ich sehr froh, dass wir bin ich immer noch sehr froh, dass wir Experten mit der Lest Eco in Köln sitzen haben, die mich da auch begleitet haben, zu gucken, wirklich, was du machen musst. Weil das ist ja wie ein Dschungel. Das ist ja wirklich, du weißt ja, wie du es gerade gesagt hast, ne? Das ist ja wie so eine Blase oder so ein Nebelschwarm, wo du erstmal gar nicht weißt, was du da machen sollst. Und wir haben für uns da einen ganz kleinen roten Faden mittlerweile drin, weil das sagte ich ganz am Anfang ja, entscheidend ist wirklich, dass du dich ja nicht bei jedem Projekt vorher hinsetzt. Und das Gleiche wie mit BIM auch übrigens, ja, das war ja am Anfang ja auch immer so ein riesiges Wort. Es ist auch riesig, aber es macht Sinn, weil ich da auch schon wirklich persönlich viel Lehrgeld zahlen durfte, sich hinzusetzen und zu gucken, was brauchst du davon? Wozu machst du das und was brauchst du? Und das Gleiche machen wir bei der Taxonomie und bei den ESG-Kriterien, dass wir uns hinsetzen und sagen, was musst du wirklich bei diesem speziellen Projekt auch machen, damit das sinnhaft ist und nicht alles.
Also Mut zur Lücke sozusagen.
Na, nicht Mut zur Lücke. Du musst wissen, wo die Lücke ist.
Ne? Ja, okay. So, zu Beginn.
Ja.
Haben wir deine Wünsche für die Zukunft der Projektentwickler gehört? So, ich überreiche dir jetzt sozusagen eine Glaskugel und es ist jetzt Ende 2025. Du schaust auf die letzten Jahre zurück. Im Vergleich zu heute, was hat sich geändert?
Gut, da wird natürlich viel Hoffnung jetzt mit oder positiver Optimismus.
Das ist ja auch gut am Ende, dass wir
natürlich darüber aussprechen. Nein, ich glaube wirklich, dass wir Mitte des Jahres und auch in diesem Ende des Jahres sich bei uns die Marktparameter, die Leitplanken schon finden werden. Ja, wir werden wirklich eine neue Normalität oder eine neue Leitplanken haben. Ich glaube letztendlich, dass es dazu führen wird, dass das Transaktionsgeschäft wieder anspringt, dass die Leute wieder wirklich die Immobilie als attraktive Assetklasse oder Investmentklasse wieder fokussieren werden. Ich glaube aber eben auch, dass viele Sachen in den Beständen drinbleiben werden. Ich glaube, dass wir das mit dem Service Development, was wir übrigens zum Festpreis auch anbieten, ja, auch sehr, sehr gut fahren werden.
Aber wie funktioniert denn ein Festpreis? Also wieso könnt ihr das denn so genau kalkulieren?
Weil wir haben uns in der Tat so ein Drei-Phasen-Modell überlegt. Ich will jetzt nicht zu ausschweifend werden, aber ganz kurz erzählt, ist es so, dass wir in der ersten Phase die Aufgabe versuchen, gemeinsam mit dem Auftraggeber zu fokussieren. Sprich letztendlich, dass wir eine erste Planungsstudie draufziehen, auch einen ersten Preis, ein TÜ-Budget versuchen zu finden mit den Unterlagen, mit den Maßnahmen, die wir auch greifen können. Nach 4 bis 6 Wochen wird das vorgestellt. Wenn der Auftraggeber oder der Eigentümer sagt, okay, das passt ungefähr in die Range, gehen wir wirklich in eine zweite Phase, in eine detaillierte DD, wo wir dann wirklich das Thema Boden, Baugrund, Genehmigungsfähigkeit bis hin zu einem harten Kostenangebot auch rechnen. Und so sind wir in der Lage, natürlich durch das interne Gruppennetzwerk mit den Baugesellschaften, mit den Planern, mit allem drum und dran, vor Unterschrift des TÜ-Vertrages wirklich einen Preis zu fixieren, der fix ist. Und vielleicht auch da nochmal Transformation von eigener Entwicklung zu Dienstleister. Wir übernehmen natürlich deutlich mehr Risiken als Dienstleister. Ja, suche ich mir die Leute nicht am Markt jetzt irgendwie zusammen, sondern habe sie natürlich alles im Hintergrund und ich bin auch der einzige Ansprechpartner für den Auftraggeber, was auch sehr sympathisch ist. Und wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, dass wir Genehmigungsrisiken übernehmen, Baugrundrisiken übernehmen, weil wir es eben aus der Historie immer schon so gemacht haben für uns. Und das finden die Leute sehr charmant.
Ja, das würde ich jetzt auch sofort charmant finden, weil das nimmt mir ja ganz viele Probleme weg. Aber trotzdem nochmal die Frage, also keine Ahnung, ich habe jetzt ein Bestandsgebäude, ihr geht da rein, ihr guckt das alles genau an und dann ist es halt wie immer im Leben, du reißt irgendwie eine Mauer weg und dahinter verbirgt sich irgendwas, was jetzt auch nochmal Kosten verursacht, was keiner gesehen hat. Gibt's sowas?
Natürlich gibt's sowas. Ne? Wir alles, was wir greifen können, greifen wir. Mhm. Und wenn wir Sachen jetzt zum Beispiel nicht greifen können, das ist jetzt beim Bestand in der Tat jetzt gar nicht so der Fall, sondern viel mehr im Boden. Wirklich, wenn du den Boden nicht in exakt irgendwie greifen kannst, dann haben alle so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl, würde ich mal sagen. Und da ist es in der Tat so, also entweder sagen wir dann, okay, wir übernehmen das Risiko mit einem gewissen Aufschlag oder wir budgetieren die Sachen. Also das funktioniert natürlich auch, dass man sagt, dass man ein ganz, ganz offenes Buch hat mit dem Auftraggeber und dass man sagt, okay, wir schätzen jetzt, keine Ahnung, die Altlastensanierung wird dich jetzt 250.000 kosten, wenn es aber 400.000 oder 500.000 sind. Wir haben schon sogar Modelle gemacht, wo wir uns sogar daran beteiligen. Ja, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt eine Situation, wo wir sagen, kostet 250, ne? Bis 500 teilen wir uns den Schmerz. Ab 500 musst du aber dann sagen, willst du das Projekt realisieren oder nicht? Also wir gehen wirklich deutlich über das hinaus, was jetzt ein normaler Dienstleister auch anbietet.
Und vor allen Dingen ja sehr transparent. Die Immobilienbranche ist ja jetzt nicht gerade für Transparenz bekannt.
Naja, das weiß ich jetzt nicht. Aber das ist, wir versuchen, ich glaube, anders geht's gar nicht. Ne? Du musst natürlich auch transparent sein, um am Ende natürlich auch das Vertrauen haben zu können, dass jemand dich natürlich mit dem auch beauftragt. Weil wie gesagt, wir realisieren ja keine Pommesbuden. Ja, das ist natürlich auch schon neben was ganz weit weg davon. Und das sind alles auch so, mit denen wir da hantieren. Die sind nun mal in den mittleren zweistelligen Millionenbereichen. Und insofern ist das wirklich sehr wichtig, dass du transparent bist in der Tat, verbindlich bist und auch verlässlich und liefern kannst.
Toll.
Danke. Schön. Danke.
So, dann würde ich sagen, wir haben uns sehr bemüht, deine erste Premiere schön plaudernd rumzubekommen. Wir sind jetzt am Ende. Wir hoffen mal, dass die anderen unser
Bemühen auch wertschätzen. Genau. Nein, vielen Dank auch an dich.
Michael Gaska, vielen, vielen Dank für das Gespräch und bis ganz bald.
Yvette, vielen Dank, gute Zeit.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.